Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Brauchst du mehr Power, fragt mich Rivers halt. Aber wir brauchen nicht mehr Power, denn wir haben Power. Wir sind Gott sei Dank, also ich vielmehr bin nicht alleine. Hallo, ich bin Timo. Mich kennt ihr vielleicht noch. Ich bin ja der Altersteilzeitler des Telestammtisches. Ich habe aber die Stiftung Warntest hat sich schon für OB-Tests bei Rockkonzerten eingesetzt. Und gleichzeitig ist sie auch bei Daniel Schröcker zur Untermiete bei Kino Plus. Die Schlogger ist bei mir. Hallo Schlogger.
Hallo, ja, ich kann auch sagen, welche Tamponmarken bei Rockkonzerten gut sitzen und welche nicht so gut. Frag mich einfach, schreib mich an unter Tamponfragen bei Rockkonzerten at telestammtisch.de.
Oder slidet in die DMs bei Schlogger. Aber Rocken war natürlich ein geiles Stichwort, als hätten wir es aus Baldowert. Wir sprechen heute über das neueste Biopic von und mit Bruce Springsteen, nämlich den Film Springsteen, Deliver Me From Nowhere von Scott Cooper, unter anderem ja durch Crazy Heart, vielleicht dir ein Begriff, mir nicht, ich habe den nicht gesehen, war also, glaube ich, die erste Regiearbeit, die ich von Scott Cooper überhaupt gesehen habe. Jetzt muss ich ja natürlich zuerst mal fragen, wie stehst du denn zu Biopics und vor allen Dingen zu Musiker-Biopics? Das ist ja doch in den letzten Jahren so ein bisschen das ausgelutschteste Genre, was man so sehen konnte. Wie stehst du zu dem Genre?
Findest du? Ich finde, dass gerade Anfang diesen Jahres, also 2025, drei wirklich gute Biopics kamen und zwar, also eigentlich war von letztem Jahr, aber ich habe ihn erst Anfang dieses Jahres gesehen. Hier, Better Man, Robbie Williams.
Okay, muss ich noch sehen?
War saugeil. Der war richtig gut. Richtig gut. Schade, dass es so gefloppt ist, weil es mit dem Affen halt einfach unendlich teuer war. Dann ja. Kneecap über diese irische Rap-Gang. Ja. Mit dem DJ.
Fand ich gut, aber gar nicht so witzig, wie ich dachte.
Ich mochte auch echt gern den Lego Pharrell Williams Film. Den fand ich auch cool. Ja.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den zu Ende gesehen habe, weil ich glaube, ich irgendwann mal ein bisschen weggenickt bin. Also nicht im Kino, sondern natürlich zu Hause. Ich fand den auch interessant. Vor allen Dingen natürlich aufgrund der Machart. Mhm. Ich wusste aber von Pharrell, glaube ich, vielleicht zu viel von der Musik. Und ich fand schon, dass die sich so an den Songs lang gehangelt hat. Also da hat man so das Gefühl auch, dass da ja permanente Beschallung durch irgendwelche Neptunes oder auch NERD-Sachen dabei war. Wobei auch zwei, drei Sachen dabei waren, da wusste ich gar nicht, dass Pharrell die produziert hat. Das fand ich auch ganz
Ja, das dachte ich auch. Und ich fand bei beiden Filmen cool, also Better Man und den Pharrell Williams, die zeigen uns halt so den Werdegang und bei Kneecap, wie die Band überhaupt entstanden ist. Und ob das jetzt bei Springsteen, das ist ja ein ganz anderer Ansatz, der Film Deliver Me From Nowhere, wozu wir ja noch kommen werden, der möchte ja nicht die ganze Biografie des Musikers erzählen.
Ja, der macht das, finde ich, ein bisschen geschickter. Als ich habe dieses Jahr nochmal im Rahmen der Best-of-Cinema-Reihe Walk the Line im Kino gesehen. Mhm. Das ist der einzige Film, den ich in meinen zwei Studienjahren in Greifswald im Kino gesehen habe damals. Und deswegen war der bei mir auf so einem krassen Podest, weil ich auch großer Johnny Cash-Fan bin oder war vielleicht. Weiß ich nicht, ob das ein bisschen ausgekleckert ist. Und da habe ich gemerkt, dass mir dieses komplette, wir nehmen so einen Wikipedia-Artikel und nehmen da die besten Sachen raus und machen daraus einen Film. Und dann gerade auch bei Mangold, ich habe jetzt Complete Unknown noch nicht gesehen, die Bob Dylan-Biografie. Aber ich hatte das Gefühl, dass man vor allen Dingen sich dann auf diese Performances gestürzt hat, die natürlich dann von Joaquin Phoenix und vor allen Dingen von Reese Witherspoon echt gut sind. Und gleichzeitig hat er natürlich mit T-Bone Burnett derjenige, der den Soundtrack gemacht, der einfach da ultra erfahren ist und einfach schmissige Nummern machen kann. Also auch natürlich aus bekannten Songs. Deswegen war ich jetzt auf den heute von uns zu besprechenden Deliver Me From Nowhere so ein bisschen zwiegespalten gespannt. Also ich bin, und da kommen wir auch gleich in unserem kleinen Vorgeplänkel dazu, ich persönlich, nehme es schon mal weg, ich bin halt vielleicht kein Bruce Springsteen-Fan, aber ich bewundere diesen Mann unheimlich. Also man darf jetzt mal so zusammenfassen, 21 Studioalben, ich glaube so ungefähr 140, 150 Millionen verkaufte Tonträger. Ich glaube, das berühmteste Album Born in the USA ist irgendwie in Amerika 30 Mal Platinum. Also es hat irgendwie sich allein in den Staaten irgendwie 6 Millionen Mal verkauft, das ist schon eine Ansage. Und dann ist der Mann mittlerweile seit September 76, geht noch auf Touren, spielt manchmal dreistündige Shows und ich bewundere das einfach unheimlich. Und gleichzeitig finde ich seine Vita krass interessant. Also das ist natürlich ein irischer, italienischer Einwanderer oder ein Kind von irisch-italienischen Einwanderern. Und dementsprechend ist diese ganze Story, die er auch in einer sehr ausführlichen Autobiografie selber niedergeschrieben hat, die auch sehr lyrisch ist, also unheimlich gut geschrieben ist, Deswegen war ich schon gespannt, wie dieser doch eher Slice-of-Life-Ansatz jetzt bei Deliver Me From Now funktionieren wird. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Jetzt stelle ich auch noch mal eine Frage. Es tut mir so, als wenn wir nicht im Kino vorhin nebeneinander gesessen haben und mich das so geklärt haben. Schlogger, wie stehst denn du zu Bruce Springsteen?
Also Bruce Springsteen, da kenne ich mich nicht so aus mit, kann ich ja direkt schon so sagen. Ich kenne natürlich Born in the USA und ich mag den Song nicht so gerne. Sorry jetzt schon mal an alle da draußen, weil ich den recht langweilig finde. Da gibt es andere Songs von ihm, die mir besser gefallen. Und es gibt bestimmt auch ganz viele Songs, wo mir nicht mal klar ist, dass die von ihm sind. Ich wusste, dass es ihn gibt. Ich wusste, dass er der Boss genannt wird. Ich wusste, dass er sehr wichtig ist, dass er großen Einfluss hatte. Du hattest mir auch gesagt, Timo, dass er zum Beispiel mit Obama einen Podcast hatte, also dass er auch politisch sehr aktiv ist. Und da, also wenn man Barack Obama einen Podcast hat, da merkt man schon, was für einen Einfluss so ein Mensch hat. Und das wusste ich schon. Also ich wusste von seiner Gravitas, um das mal so zu sagen. Aber musikalisch kenne ich mich bei ihm überhaupt nicht aus und war deswegen auch gespannt auf den Film, weil ich es eigentlich gerne mag. Klar, es ist nicht so mitreißend, Wikipedia-Einträge verfilmt zu sehen, aber für Leute, die keine Ahnung haben und vielleicht auch gerade den Wikipedia-Eintrag nicht gelesen haben, ist es schon schön, dann als Film mit dem filmischen Medium so einen Musiker näher gebracht zu bekommen. Also ich muss jetzt zum Beispiel an Bohemian Rhapsody denken. Der ist ja auch quasi ein Wikipedia-Eintrag. Nur bei sowas muss man dann schon darauf achten, dass man sich auch an die Fakten dann hält. Und das hat Bohemian Rhapsody, soweit ich weiß, ja nicht ganz gemacht. Und das wäre für mich das, was ich bei einem Biopic dann kritisieren würde. Nicht, dass es ein Wikipedia-Eintrag wäre, sondern dass man sich, wenn dann, bitteschön auch an die Fakten halten sollte.
Das ist krass. Das ist einer der Gründe, warum ich Bohemian Rhapsody immer noch nicht gesehen habe. Ich bin vielleicht zu großer Queen-Fanatiker, dass ich mir das, ich traue mich da noch nicht ran. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Rami Malek-Fan, aber das könnte ich, glaube ich, beiseite schieben. Ich meine, immerhin hat er einen Oscar dafür bekommen. Ich traue mich aber noch nicht. Und das zieht sich so ein bisschen durch, wie so ein roter Faden, weil ich auch wirklich bei Springsteen jetzt diesen Biopic so ein bisschen Angst hatte, dass das schief gehen könnte. Ich mache mir mal so einen Knoten ins heute extra rockige Flanellhemd, damit ich nachher natürlich noch was frage, weil du gerade einen Punkt angeschnitten hast, den ich unheimlich interessant finde. Wie immer hast du ja keine Trailer gesehen. Ich glaube, ich habe vorhin dir Quatsch erzählt, ich glaube, ich habe den Trailer vor Walk the Line gesehen. Und das war...
Das passt ja.
Ja, genau. Und das war so ein Moment, dass ich habe heute sehr häufig so da gesessen mit meinem guten Ohr, um zu hören, singt Jeremy Allen White hier selber? Und das wird auch noch eine Frage sein, die wir nachher klären, weil ich fand, sie haben da eine geschickte Mischung gemacht, die ich also für mich zumindest meist funktioniert hat und die vor allen Dingen in einer Szene, finde ich, sehr gut zur Geltung kam. Deswegen Erwartungen haben wir jetzt abgeklopft. Hast du was von Scott Cooper vorher gesehen? Sagt dir der Name irgendwas?
Ich habe Black Mass gesehen, der Film, wo Johnny Depp hässlich aussieht, weil er so eine Halbglatze hat.
Ach, der eine.
Ja, aber den fand ich damals sehr komisch. Also es gibt viele Filme, die ich komisch finde, die ich früher gesehen habe, als ich noch nicht so viel Ahnung von Filmen hatte. Vielleicht würde mir Black Mass jetzt besser gefallen, aber ich kann mich jetzt nicht an Scott Cooper erinnern, dass er irgendwelche Filme gemacht hätte, die mich beeindruckt hätten, um es so zu sagen.
Selbst den habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe, glaube ich, von Scott Cooper, ich habe jetzt nicht nochmal die IMDb durchgeforstet. Ich glaube, ich habe von dem noch gar nichts gesehen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt gewesen, wie er das so umsetzt. Und wir können ja auch eine Sache vorwegnehmen. Wir hatten heute in der Pressevorführung eine kleine persönliche Widmung. Hat damals ja auch Tom Cruise bei Final Reckoning gemacht, also schön abgelesen. Die von Scott Cooper sah ein bisschen weniger abgelesen aus. Und ich habe ihm das schon abgenommen. Er hat uns also kurz geschildert, so wie viel Bedeutung dieses Album Nebraska und diese Zeit auch für ihn hatte. Und er sich bewusst dazu entschieden hatte, diesen Slice of Life Ansatz zu wählen. Jetzt haben wir schon so oft diesen Aspekt angeschnitten. Schlogger, kannst du uns kurz zusammenfassen, worum es jetzt aber in Springsteen Deliver Me From Now so konkret geht? Welche Phase deckt dieser Film ab?
Der Film deckt die Phase ab, in der Bruce Springsteen sein Album Nebraska schreibt. Also er ist schon zu großem Erfolg gekommen und alle warten sehnlichst auf sein neuestes Album und er entscheidet sich eben dafür. Er geht in eine Hütte im Wald, ist ganz alleine und nimmt eben ein eher künstlerisches Album auf, weniger kommerztauglich neben dem Nebraska, das dann danach kam Born in the USA, aber er befindet sich auf jeden Fall in einer Phase in seinem Leben, wo es ihm, sagen wir mal, nicht so gut geht, er aber noch nicht erkannt hat, dass er Hilfe von außen braucht.
Und dann frage ich gleich mal, hat denn das für dich so funktioniert, diesen Zugang zu wählen, ohne dass du jetzt großartig in die Vita eingestiegen warst, bevor der Film anfing? Also ich glaube, ich kann das schon mal vorwegnehmen, ich glaube, selbst wenn man den Film so sieht, ohne die Autobiografie mal gelesen zu haben oder zumindest mal durchgeblättert zu haben, finde ich schon mutig zu sagen, das ist jetzt dieses Album und diese Bedeutung für Bruce Springsteen in diesem Film so sehr zu betonen, ohne es immer wieder aussprechen zu müssen. Wie ging es dir damit?
Also es war ja, du hast ja schon gesagt, dass Scott Cooper am Anfang eine kleine Einführung gegeben hat per Video, wo er schon gesagt hat, er wollte gern diese Stille in Springsteens Leben darstellen. Und das hat mir schon geholfen zu wissen, was ist denn die Intention vom Film so ein bisschen. Weil ich hatte ja, wie du gesagt hast, Timo, keinen Trailer vorher gesehen. Ich wusste nicht, dass es kein, wir erzählen wie gesagt, die Geschichte von Bruce Springsteen Film ist, sondern eben nur einen Teil zeigt. Ich wusste daher von Anfang an eigentlich gar nicht, was jetzt hier passiert. Ich kenne das Album Nebraska nicht. Ich habe wenig Ahnung von Springsteen. Und für mich hat es dann geholfen, vom Regisseur vorher gesagt zu bekommen, okay, der Film wird wahrscheinlich ein bisschen ruhiger und entspannter. Darauf konnte ich mich besser drauf einlassen. Hat für mich demnach funktioniert, um so diese Geschichte zwischen jemand hat Depressionen, versucht sich zu finden, weiß nicht, wo er gerade ist, versucht gerade nicht einfach nur sich der Masse anzubiedern, sondern irgendwie seine künstlerische Stimme auch zu finden oder irgendeine Stimme zu finden. Der Ansatz hat für mich dann schon funktioniert. Aber ich glaube, wenn man das eben nicht weiß vorher, was es für ein Film ist, dann könnte das schon vielleicht auch langweilig wirken in großen Teilen des Films. Er ist ja auch 2 Stunden lang, hätte auch nie sein müssen. Und an manchen Stellen dachte ich schon, ja gut, das zieht sich jetzt hier schon ganz schön hin oder hier passiert eigentlich gar nichts. Aber immer mit dem Hinterkopf, okay, das wollte, darum geht es ja auch so ein bisschen, hat es für mich dann eben das ein bisschen ausgeglichen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob jeder Bruce Springsteen-Fan, da gibt es ja nun auch wirklich jung wie alt. Also ich bin aus, hab ich dir vorhin schon erzählt, ich bin aus meiner Familie, also Vater, Mutter, Bruder, der Einzige, der noch nicht bei einem Bruce Springsteen-Konzert war. Mein Bruder hat ihn schon gesehen, der ein paar Jahre älter ist. Meine Eltern, die ja nun deutlich älter sind als ich. Mein Vater hat ihn, glaube ich, ein paar Mal gesehen, meine Mutter mindestens mal einmal, glaube ich. Dementsprechend glaube ich selbst, dass für meinen Vater dieses Kapitel, wenn er den Film sich anschauen würde, und ich habe ihn heute schon mal so, ein kleiner Spoiler für die Besprechung, habe ihn heute schon mal mild empfohlen, dass ihn das doch ganz schön überraschen wird. Also gleichzeitig weiß ich, dass er diese wirklich dicke Autobiografie auch gelesen hat, komplett. Ich höre gerade nochmal das Hörbuch gelesen von T.S. Ullmann.
Wie heißt denn die Autobiografie von Bruce Springsteen?
Die heißt tatsächlich auch Born to Run.
Born to Run, okay.
Die ist, also ich, lustigerweise habe ich sie mir nochmal auch in ausgedruckter, bzw. in gebundener Form ausgeliehen aus der Bücherei. Du siehst also, diejenigen, die jetzt den Podcast nur hören, ist schon ein dicker Wälzer. Es sind quasi 3 Biografien in einer.
Sieht aus wie 400 Seiten mindestens.
Es sind, jetzt kommen wir mal vom Thema ab, es sind so ungefähr 600 bis 700.
Und von T.S. Ullmann, meinst du, ist es vorgelesen?
Er liest das genau, kann man sich als Hörbuch gönnen und ist wirklich 3 Bücher in einem. Es geht dann teilweise sehr genau auch um die verschiedenen Alben, unter anderem auch dann um Nebraska. Aber das Ganze jetzt nicht immer so ausufernd. Also gleichzeitig, ich muss das mal sagen, also so, das hat er halt selber geschrieben und das ist halt auch wirklich lesenswert. Also es ist ganz, ganz interessant, wie er so Dinge aus der Kindheit beschreibt und bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Weiß natürlich dadurch so, weil das sehr ausführlich in diese Familie und in New Jersey das Setting einführt, wie viel Zeit er sich da nimmt, um quasi seine Familie vorzustellen. Jetzt kam das im Film aus meiner Sicht zwar nicht zu kurz, aber war deutlich geraffter. Wie ging es dir mit dieser Aussparung der ausufernden New Jersey Familiengeschichte?
Na, New Jersey, da scheint er ja, sehen wir im Film, so irgendwas zwischen 8 und 11 alt gewesen zu sein. Wir kriegen so ein bisschen die Beziehung zu seinen Eltern, vor allem zu seinem Vater mit, der ja aber nicht der liebevollste war, zumindest in seinen jungen Jahren. Und das hat mir schon gereicht, um so ein, also es schien mir, dass der Film einfach im Fokus darauf liegt, dass Springsteen noch darunter leidet, dass er eben von seinem Vater nicht genug Anerkennung oder Liebe bekommen hat. Aha. Und das arbeitet der Film ja so ein bisschen auf, dieses Thema, wenn auch dann recht gehetzt dann doch am Ende. Aber das hat mir, zumindest um dieses Thema zu erklären, das ist natürlich dann recht einfach auf einen Grund runtergebrochen, hat mir das gereicht mit den kleinen Rückblenden. Du weißt da ja mehr, Timo, wie gesagt, durch die Autobiografie. Hat dir, war das denn dann gut dargestellt, was du gesehen hast, oder war dir das dann zu kurz zusammengerafft?
Ich bin da ein bisschen ambivalent. Also du hast ja schon die 2 Stunden Laufzeit angesprochen. Ich ging rein und dachte, wir haben 2 Stunden 15 vor uns. Irgendwie habe ich momentan das Gefühl, alle Filme gehen 2 Stunden 15. War also dementsprechend überrascht, als irgendwann doch schon nach 2 Stunden oder knapp 2 Stunden der Abspann lief. Jein, ich finde es gut, wie gerafft es gemacht wird. Das ist filmisch geschickt. Es gibt eine einführende Szene, die auch genauso in der Autobiografie beschrieben wird. Also diese Szene, in der Bruce seinen Vater quasi aus der Kneipe rausziehen soll und sagen muss, so, Mama hat gesagt, genug. Was halt ein bisschen schwierig ist, finde ich. Also das ist jetzt auch in der Autobiografie, wird immer nur von Problemen und von Krankheit. Und mein Dad hatte die und die Schwierigkeiten gesprochen. Wenn man ein bisschen ins Thema einsteigt, weiß man, dass der Vater Douglas Springsteen unter einer bipolaren Störung gelitten hat, der auch schon so Schwurbler-Dinge ausgesprochen hat. Und das finde ich relativ geschickt. Und dann hat man natürlich aber auch aus kreativer Freiheit gesagt haben, lass uns das mal lieber weglassen, sonst macht das die Figur vielleicht kaputt, dass man das ausspart. Ich finde schon, dass rüberkommt, also gespielt wird er ja von Stephen Graham aus Adolescence. Ich finde schon, dass der einfach qua seiner physischen Präsenz das echt gut macht. Mir ist allerdings dann ein bisschen zu, also mir war das dann zu klischeehaft, muss ich ehrlicherweise sagen, weil so über Schläge oder über körperliche Auseinandersetzung war jetzt im Buch, wurde es eher etwas ausgespart. Es sind dann eher so von Springsteen beiläufig erwähnte Begegnungen. Hier im Film, finde ich, nimmt er das dann in den wenigen Szenen, die wir ja auch in Schwarz-Weiß rückblenden sehen, nimmt er mir das ein bisschen, also nimmt das für mich so schnell so eine Eskalationsstufe ein, die ich so nicht eingeschätzt oder die ich so nicht gebraucht hätte, muss ich ehrlicherweise sagen.
Also ich finde, er hat in den kurzen Szenen gezeigt, dass er vom Vater eben, wie gesagt, keine Wärme bekommen hat, der Vater aber auch nicht da war. Also er wollte ja schon Zeit mit seinem Sohn verbringen. Er geht mit ihm ins Kino und alles. Für die kurzen Momente, die wir da sehen, fand ich diese Ambivalenz schon ganz gut dargestellt, aber dass eben die Wärme und dieses Hauptding so gefehlt hat. Ich meine, ich hatte das Gefühl, der Kinder, Bruce Springsteen, der hat überhaupt nie gelacht, der Schauspieler. Der sollte ja nur die ganze Zeit ein bisschen ängstlich, mürrisch geknickt gucken.
Ja, das stimmt. Also was mir dabei aufgefallen ist, so dass im Buch schon relativ diese Familienverstrickungen deutlicher gemacht werden. Da taucht irgendwann in einer Szene ja die Schwester auf. Die ist in der Autobiografie viel, viel präsenter und die ist auch so ein bisschen das Highlight, so dann irgendwann, dass da so ein, die kommt, also im Film sah es auch so aus, das heißt eine ältere Schwester, in echt war die, glaube ich, um einiges jünger als Bruce Springsteen, dementsprechend habe ich mich das ein bisschen gewundert.
Ich kann mich gar nicht an die Schwester erinnern im Film.
Ja, und das wäre jetzt so eine Frage, also du als Frau, wie fandst du denn jetzt so die beiden, es gibt ja zwei weibliche Hauptfiguren, einmal die Mutter, also von Gabi oder Gabi Hoffmann gespielt und dann gibt es noch die, ja, ist Faye? Das eine Freundin?
Die daten im Film.
Genau, date ist ein bisschen casual, ist nicht so ganz klar. Es ist halt die Schwester von einem guten Kumpel von ihm, Faye Romano. Und wie ging es dir mit diesen beiden Frauenfiguren? Denn ich muss sagen, so, ich hätte mir bei der Mutter, die wird im Film wirklich fast auf ein Podest gehoben. Und da kommen mir so zwei, drei Aspekte einfach zu kurz. Sie kam aus gutem Hause, das wird hier so gar nicht erwähnt. Also es wird auch nie die Frage gestellt, so, was möchte die eigentlich mit diesem Douglas Springsteen, der ja echt aus der Arbeiterklasse kommt? Da muss ich sagen, das wäre so eine kleine Kritik, aber ich merke auch gerade, wenn ich das sage, dann hätte der Film wahrscheinlich nicht zwei, sondern drei Stunden gebraucht, um das zu erzählen. Aber wie ging es dir mit den beiden weiblichen Hauptfiguren?
Ja, also dass, wenn du mir jetzt sagst, der du mehr Hintergrundwissen hast, dass die Mutter aus gehobenem Hause kommt, das sieht man hier im Film tatsächlich nicht. Das hätte man dann schon anders darstellen können, aber auf der anderen Seite auch, das war ja gar nicht so das Thema. Und die Faye, die hätte der Film nicht gebraucht, meine ich. Also es hätte mir völlig gereicht, wenn es nur um Springsteen geht und eben seine Depressionen, seine Sorgen, was will ich eigentlich, wer bin ich, wo bin ich? Da hat man diesen Love Interest, diese Romanze, die hätte der Film gar nicht gebraucht. Also den brauche ich nicht, um Sympathieträger zu haben. Dadurch kann mir gleich eine Brücke schlagen. Dadurch hat der Film auch genug andere Figuren, wie zum Beispiel den John Landau, also seinen Producer, gespielt von Jeremy Strong. Die zwei als Anker im Film hätten mir eigentlich tatsächlich ausgereicht.
Vor allen Dingen, wenn man halt von Anfang an eigentlich weiß, das wird nicht die Frau von Bruce Springsteen werden, weil er damals sie einfach noch nicht kennengelernt hat.
Ja, das wusste ich ja zum Beispiel nicht. Also hätte auch sein können, dass dann plötzlich am Ende eine Titlecard kommt, er ist mit Faye jetzt zusammen seit 300 Jahren.
Ja, hätte das für dich gepasst jetzt auch von der Stimmigkeit her, wenn du sagst, ich hätte es nicht gewusst? Also hätte Faye für dich das in Anführungsstrichen Final Girl für Springsteen sein können? Denn ich bin ehrlich, dafür war sie mir viel zu wenig ausgefleischt. Sie hat irgendwie ein Kind relativ früh bekommen, hat dann gerade ihren Abschluss gemacht, wenn ich es richtig verstanden hatte. Aber für mich war die Figur von den Figuren, die uns präsentiert wurden, echt so am wenigsten ausgefleischt und fand sie so ein bisschen enttäuschend und bin auch voll bei dir. Ich hätte auf diese Episode echt verzichten können. Außer, dass sie natürlich ein bisschen zeigt, so Springsteen ist nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen, weil er noch mit seinen, das klingt jetzt sehr reißerisch, aber so ein bisschen mit seinen inneren Dämonen, mit seiner inneren Zerrissenheit kämpft.
Ja, und das ist ihm so ein bisschen, es soll ihm filmisch so ein bisschen eine Stimme von außen geben, um ihm zu zeigen, warum er jetzt Anstoß hat. So dieses, dass sie ihm eben, sie analysiert ihn ja so ein bisschen von außen und dann sagt er, oh, sie hatte recht, so ungefähr. Aber das hätte man auch anders zeigen können. Aber zu deiner Frage, also hätte mich nicht überrascht, wenn dann am Ende gestanden hätte, ja, da ist eben seine Frau, weil dann hätte ich erklärt bekommen, warum die Figur überhaupt im Film auftaucht.
Ja.
So, und da das nicht passiert, ist schon okay, dass sie da ist, aber der Film hätte sie nicht gebraucht, um die Geschichte über Bruce Springsteen und seine Depressionen zu erzählen.
Wenn wir da schon sind bei dem Punkt, also wie tief bohrt man denn aus deiner Sicht an dieser Figur, an diesem Charakter Springsteen? Ist das für dich genug ausgefleischt gewesen oder hast du dann noch an der einen oder anderen Stelle die Leerstelle, die dann sich der Film auch mal traut, auch gesagt, da bräuchte ich aber noch mehr Input?
Also ich habe den Film schon verstanden, ich habe verstanden, was er mir erzählen will, aber es hätte auch ein anderer Musiker sein können. Also wenn man Ahnung hat von Bruce Springsteen, so wie du, Timo, dann kann man da bestimmt viel mehr reinlesen und sich viel mehr überlegen, stimmt das jetzt, ist das richtig, ach nett, hier haben sie noch das gezeigt und im Hintergrund sieht man dieses Plattencover hängen, weil das hatte er damals schon oder sowas. Das hatte ich nicht. Das heißt für mich, so richtig viel Springsteen kommt da nicht raus aus dem Film. Es hätte auch ohne den Namen funktionieren können, aber das, was der Film will, schafft er schon. Es ist halt so gesehen, haben wir am Anfang schon gesagt, wir erklären jetzt den ganzen Werdegang vom Bruce Springsteen-Film, sondern du sagst es öfter, Slice of Life, und funktioniert, aber man muss dafür keine Ahnung von Bruce Springsteen haben und weiß danach auch nicht wahnsinnig viel mehr, würde ich sagen.
Ja, also diese ganze Nebraska-Episode habe ich mir auch jetzt nochmal dann im Zuge der Vorabrecherche so ein bisschen mehr drauf geschafft, weil die auch nicht mehr so, also für mich ist natürlich Bruce Springsteen so Born in the USA und dann natürlich I'm on Fire, also die Smasher aus dem gleichnamigen Album, dann ist für mich Bruce Springsteen aber auch, wie du es auch schon gesagt hast, so gerade so in den 2000ern unheimlich politisch gewesen, hat ja mit The Rising ein ganzes Album, in dem er 9/11 verarbeitet hat, geschrieben, also auch ein Singer-Songwriter, der sich immer mal ausprobiert hat. Mir war aber nicht bewusst, dass Nebraska für ihn so eine unheimliche Bedeutung hatte, weil ich natürlich qua meiner späten Geburt, ich bin kurz nach Born in the USA, nach dem Erscheinen quasi geboren erst. Und dementsprechend fand ich das schon mal ganz spannend, so diesen Ansatz zu machen, weil es ja so, finde ich, schon deutlich wird, dass er sich so beabsichtigt zwischen die Stühle setzt. Also du hattest Jeremy Strongs John Landau schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob der Film seine Figur nicht ein bisschen überhöht, aber es scheint schon ein Produzent zu sein, der sich weniger um das monetäre Gedanken macht, sondern eher auch auf den Menschen Bruce Springsteen geachtet hat und ihm ja auch irgendwann sagt so, ey, ich kann dir an einer gewissen Punkt, kann ich dir nicht mehr helfen, ich kann dir nur immer sagen, was so die Firma will und was die Plattenbosse wollen und ich halte dir aber loyal den Rücken frei. Und das fand ich wiederum total angenehm, dass der Film, sag mal so, ich finde, kannst gleich gerne dafür oder dagegen sprechen, ich finde, der Film schafft es einigermaßen gut, die uns allzu bekannten Biopic- und Musiker-Biopic-Tropen. Klar, es sind ein paar drin, also es wird mal das Übliche, ich schreibe einen Song und performe ihn quasi in intimer Atmosphäre, das wird schon gezeigt, aber ich fand so das große Ganze mit so dramaturgischen Wendungen und auch effekthascherischen Momenten, das finde ich, hat Scott Cooper hier gut gemacht, dass er hier das so, man könnte jetzt sagen, so ein bisschen plätschern lässt, aber ich mochte dieses Plätschern, dass der Film sich einerseits, wir haben gesagt, er ist vielleicht ein kleiner Tick zu lang, aber dass er jetzt nicht diese klassische Biopic-Dramaturgie, Rise and Fall und so weiter macht. Das fand ich gut. Wie war es bei dir?
Ja, also der ist nicht so, genau, das Rise and Fall hast du es gerade genannt. Eigentlich, ich hatte es ja schon mal angedeutet, eigentlich könnte man auch langweilig, wenn man böse will, sagen, weil nicht so viel passiert. Es muss auch nicht so viel passieren. Es ist halt einfach ein Drama, das eben zeigen will, wie es Bruce Springsteen damals ging. Wir haben jetzt keinen klassischen Bösewicht, der aus bösem Kalkül oder Kommerz ihn irgendwie in was reinreiten will, sondern dieser John Landau eben, der ist so eine schöne Mischung aus, er ist zwar sein Producer, aber er ist ihm auch freundlich zugewandt. Und das war ein schöner Gegenpol zu dem Bruce, den wir hier sehen. Also die zwei hatten irgendwie eine coole Dynamik. Und auch, wie gesagt, Jeremy Strong, der in seinen Nebenrollen, wir haben ihn ja auch in The Apprentice gesehen, irgendwie, das macht der macht es mit so einer Nonchalance. Wir mussten ja auch beide einmal kurz lachen, als er so in einen Telefonhörer nuschelt. und der hat irgendwie so eine coole Art, obwohl er in The Apprentice und hier eben den Springsteen-Film irgendwie gegenteilige Rollen spielt. Das kann er beides, obwohl er immer so fast schusselig, nicht schusselig, so lapidar spielt so ein bisschen. Den mochte ich hier auch wirklich gerne. Ja, über den könnte ich lange reden.
Ja, also wir kommen ja so ein bisschen zu den Performance und fangen wir doch mal mit ihm an. Also Nomen est Omen. Ich mochte auch Jeremy Strongs Performance unheimlich gerne. Ich fand ihn als Roy Cohn interessant. Ich glaube, ich hätte ihm auch, ich weiß gar nicht, wer den Oscar statt ihm bekommen hat, aber ich fand das schon eine eine sehr denkwürdige Performance, weil ja nun einfach Sebastian Stan als Trump kein Sympathieträger in diesem Film sein kann. Das kann Roy Cohn auch nicht unbedingt. Aber wenn man halt so dieses Klassische, und das war bei The Apprentice ein bisschen mein Problem, da hattest du schon das Gefühl, dass diese Figur Roy Cohn auf das reduziert wurde. Ich habe den und den Spruch ihm beigebracht, dieses Mantra, ja. Always attack and never surrender oder was er da auch hatte. Also dieses immer auf Attacke, niemals alles leugnen, niemals was zugeben. Das sind halt Dinge, die der heutige Trump natürlich par excellence performen kann. Mhm. Aber ich muss sagen, hier als John Landau, ich war überrascht, weil ich dann auch in der Geschichte da nicht so sehr mehr drin war. Ich hatte gedacht, dass irgendwann der Moment kommt und er sagt so, ey Bruce, ich weiß, läuft bei dir gerade doof und du willst unbedingt Nebraska rausbringen, aber wir müssen jetzt einfach mal ans Finanzielle denken. Und deswegen war ich höchst erfreut, dass dieser Film auch dieses Problemchen umschifft hat. Mochte ich richtig gerne. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Strong wieder eine Oscar-Nominierung bekommt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich tue mich immer so schwer mit diesen vermeintlichen Oscar-Bait-Filmen. Also ich würde es ihm gönnen, weil ich ihn, wie gesagt, er fällt mir da einfach positiv auf, weil er das so entspannt spielt. Und by the way, ich habe nachgeguckt, den Nebendarsteller Oscar 2025, wo er ja nominiert war, den hat Kieran Culkin bekommen für A Real Pain.
Ach richtig, der andere von Succession, richtig.
Ja, stimmt. Ja, die Succession-Menschen, die rollen auf.
Ja.
Ja. Würdest du sagen, dass er den Oscar? Ja, du hast es ja gesagt. Du würdest dich nicht wundern, wenn er den
Oscar. Also ich würde ihm schon, und dann würde ich auch gleich zu zwei anderen DarstellerInnen noch gehen. Also ich glaube schon, dass da eine Nominierung auf jeden Fall wieder drin ist. Der Film kommt jetzt ja relativ früh in der Oscar-Saison, zumindest in Deutschland. Da kommen ja sonst meist die Oscar-Filme so im Januar, Februar. So für die Awards-Season in Amerika ist er relativ gut dran. Er hat, glaube ich, auf dem Telluride im Juni sein Debüt gefeiert. Ich glaube schon, dass da eine Nominierung drin ist. Ich wird dann gleich den Sprung zum nächsten Mal. Ich glaube auch Stephen Graham als Vater, als Douglas Springsteen.
Nein.
Findest du nicht? Also ich finde,
so
was
klein,
der so
Rolle
spielt. Meinst du?
Naja, ja, also ich fand das Alters-Make-up cool. Da war ich echt verunsichert, ob er das wirklich ist. Aber sonst ist die Rolle zu klein. Wenn dafür ein Nebendarsteller-Oscar kommt, das ist zu klein. Gibt es da nicht Vorgaben? So und so lange muss der im Film vorkommen, der Nebendarsteller?
Denk mal an Bradley Cooper, der, glaube ich, für Licorice Pizza 2 Szenen hatte.
Der nominiert.
Ja, Jack Nicholson hatte in, wie heißt er auf Deutsch? Eine Frage der Ehre, hatte er, glaube ich, 3 Szenen. Also das sind, die Academy ist da.
Das prangere ich an, Academy.
Ja,
hört auf mich.
Wir hatten das letztes Jahr, gleich beim Oscars. Also diese Emilia Perez-Nummer mit Zoe Saldana, die als beste Nebendarstellerin.
Ja, das ist auch Quatsch.
War.
So geht's auch
das
nicht.
Das war wirklicher Bullshit, war, weil das einfach die Hauptfigur in diesem Film war. Also das ist schon manchmal ein bisschen merkwürdig. Natürlich ist dieses Hauptdarsteller, Nebendarsteller so ein Übersetzungsding, ne? Best Supporting, Best Lead Actress und so weiter. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass beide eventuell in der Verlosung sind, man sich vielleicht dann auf einen schieben und das auf einen schieben könnte. Ich mochte Stephen Graham wieder richtig gerne. Ich finde, der hat ja einfach so eine bullige Präsenz, auch wenn der gar nicht so groß ist. Und gerade, du hattest das schon angesprochen, als er da im Alters-Make-up sitzt, fand ich auch nochmal die Ähnlichkeit zu ihm und Bruce Springsteen, also der realen, dem realen, echten Bruce Springsteen krass sichtbar. Also haben sie wirklich ihn so gut hergerichtet. Auch so was Ausstattung angeht, wäre ich dazu noch gekommen. Aber ich fand auch für 15 Millionen Dollar, fand ich, sah der Film extrem gut und wertig aus. Auch wenn er jetzt nicht so lange in der Vergangenheit spielt. Also zumindest in den 50er, 60er Jahren und dann sich eher in den 80ern aufhält. Und dann auch sehr viel in Innenräumen und da das ein bisschen günstiger machen kann. Aber ich fand, sein Make-up war schon herausragend gut. Also ich würde dem schon für Best Make-up, Kostüme wahrscheinlich ein paar Nominierungen, dass er die gewinnt. Wir müssen ja noch alle auf Wicked for Good warten. Also sonst dreht Bea durch. Das wollen wir nicht. Ja, und jetzt der Elefant im Raum ist, finde ich, natürlich Jeremy Allen White. Also, weiß ich, guckst du The Bear?
Ich habe ein paar Folgen gesehen von The Bear, aber ich verbinde Jeremy Allen White schon eher mit seinen Filmen. Ich gucke ja auch eher Filme als Serien und ich habe ihn zuletzt in Iron Claw gesehen. Da ist er ja noch muskulöser und er hat schon ein sehr prägnantes Gesicht. Ich bin schon sehr fasziniert, dass jemand mit so einem prägnanten Gesicht gecastet wird für solche Filme, also wo es wirklich wichtig ist, weil alle wissen, wie die echte Person aussieht, aber hat er echt gut gemacht. Und auch das, was du vorhin schon angesprochen hattest, mit dem, ob er selbst gesungen hat, dass er da wirklich Songs selbst gesungen hat, wenn man das dann auch noch hinkriegt und sich dann auch noch so Mannerismens drauf schaffen kann, selbst ich, die ja Bruce Springsteen nicht kenne und dann aber sehe, wie Jeremy Allen White auf der Bühne bestimmte Bewegungen macht, die er sonst nicht macht, dann kann ich mir schon denken, das hat er sich wirklich drauf geschafft und das finde ich dann schon sehr bemerkenswert. Also dass nicht nur die schauspielerische Leistung, wenn er spricht, sondern eben einfach nur, wie er sich bewegt und wie er sich gibt, das fand ich ja schon, das hat man gesehen, dass er sich da wirklich Mühe gegeben hat. Fandst du ihn gut gecastet?
Ja, also ich finde, dass ich muss einmal kurz in den Pool pinkeln. Ich finde, auf dem Teaser-Poster, wahrscheinlich mit KI irgendwie nachgeholfen, sieht es noch viel näher am echten Bruce aus. Aber es gab heute so eine Szene, ich kann leider nicht mehr erinnern, wann. Da habe ich einmal auch so auf die Leinwand habe ich einmal so gemacht, weil ich dachte, es ist Bruce Springsteen. Also weil es wirklich so nah dran war im Profil. Das hätte ich nicht gedacht. Du hast ganz viele Aspekte schon angesprochen. Deswegen würde ich die Frage gleich nochmal zweiteilen. Aber diese ganzen, ich war bei so der Eingangsszene, es gibt ja eine Musikperformance in etwas längerer Form. Dachte ich so, also es klingt jetzt sehr nerdig, so hält Bruce Springsteen aber nicht die Gitarre oder so spielt er sie nicht. Also
okay, verstehe,
Bruce Springsteen, ja. Ich bin kein Experte, wie man gleich sieht. Bruce Springsteen spielt die, hat die immer so mit der, quasi mit der Faust baut er die auf. Und da hat er so ganz feingliedrig mit Klängtron in der Hand gespielt. Dachte ich so,
schade.
Der Rest ist ganz geil. Aber später dann ist, wir sehen ja nochmal so einen ganz kurzen Glimpse von so einer Performance. Da macht er es dann richtig. Also ich muss sagen, ey, also wenn das nicht Oscar nominiert wird, weiß ich nicht. Der ist, ich finde, der macht den guten Balanceakt aus. Ich spiele Bruce Springsteen, ich mache ihn nicht nach. Ich komme wieder auf den Bradley Cooper zu sprechen. Hast du Maestro gesehen?
Ja.
Ich fand das furchtbar. Also ich fand, das war ein Bernstein-Parodie, also ein Nachmachen. Und hier hast du halt...
Und wegen des Näselns.
Och ja, also ja. Und diese Stimme. Und ich finde hier... Ich habe ganz häufig, wie gesagt, das gute Ohr hingehalten und fand gerade in den Dialogen, es war du kriegst Bruce Springsteen, wenn der halt losnuschelt mit seinem New Jersey-Akzent, verstehst du ja nichts. Also es gibt ja Songtexte, bei denen denke ich, oh cool, 5 Wörter von 7 in einer Zeile übersprungen. Ich verstehe eigentlich kein Wort, wenn ich das nicht lese. Und das kriegen sie natürlich hier ganz gut hin, dass sie ihn immer verständlich auch sprechen lassen. Wir hatten ja eine Omo, also wir hatten keine Omo, wir hatten eine Originalversion, aber keine Untertitel. Ich dachte am Anfang so, das könnte anspruchsvoll werden, aber es ging wirklich echt cool. Und die Musikperformances, also gerade wenn er da im stillen Kämmerlein seine Nebraska-Songs singt. Und da haben sie, ich habe es in der Recherche nicht rausbekommen, aber ich habe im Abspann gesehen, er hatte einen Gesangslehrer, er hatte einen Gitarrenlehrer, er hat selber mal zugegeben, dass er so ein bisschen Gitarre gelernt hätte für die Rolle und das Gesinge, das war schon richtig gut. Was würdest du jetzt sagen? Also deswegen zweiteilig die Frage. Wie fandst du jetzt seine musikalische Darbietung als Bruce Springsteen und wie fandst du sein Spiel als Bruce Springsteen, dass er die Mannerismen und Gestik, Haptik, Mimik drauf hatte, das haben wir ja schon gesagt. Wie fandst du die beiden Sachen?
Ja, also soweit ich das von außen sehen konnte, habe ich ja wie gesagt einfach angenommen, dass er die Mannerismen nachgemacht hat und deswegen fand ich die gut. Und den Gesang, also er scheint ja ein paar Songs wirklich selbst gesungen zu haben und das fand ich dann auch beeindruckend. Also dass man wirklich auch achtet als Cast bei einem Film, also als Caster, der die Menschen castet, dass die Leute dann das auch singen können und nicht einfach jemand anders drüber singt. Das finde ich toll, wenn sie dann eben beides hinkriegen. Und dieses Kratzige, das, was Bruce Springsteen dann eben mitbringt oder dass er manchmal so presst. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Gesangsprofi, ich benutze jetzt hier einfach irgendwelche Worte. Das meine ich schon wiedererkannt zu haben von den Springsteen-Songs, die ich kannte. Und du als Profi, ist dir das da direkt aufgefallen? Nee, so singt mein Bruce nicht. Oder hat es für dich funktioniert?
Das klingt jetzt wirklich, wenn das meine Familie hat, sagen die, Alter, bist du anmaßend, dass du der Bruce Springsteen-Fan hier bist. Ich war manchmal irritiert, weil ich dann doch, gerade so bei den Nebraska-Aufnahmen haben sie von einem Anfang, wo das Jeremy Allen White, zumindest aus meinem Empfinden nachgesungen hat, sind sie dann übergegangen in die Originalversion. Und sie haben auch bei den musikalischen Einspielen, also sie haben, da habe ich gleich so 2, 3 kleine Kritikpunkte, da kommen wir gleich zu. Da haben sie manchmal dann, glaube ich, das Original genommen, obwohl ich wirklich gedacht habe, so stark wie Jeremy Allen White singen kann als Bruce Springsteen, hätte ich einfach eine Aufnahme mit ihm gemacht. Ich vermute mal, das war dem Aufwand geschuldet, dass das natürlich einfach noch ein bisschen mehr Geld gekostet hätte. Hätte man da also jetzt irgendwie Band plus Jeremy Allen White ins Studio gesetzt. Ich hoffe, sie haben nicht mit KI irgendwas gemacht. Also nicht, weil ich KI per se verteufle, sondern weil ich finde, wenn sie es gemacht haben, sollten sie immer offen damit umgehen. Nicht so wie andere Filmemacher das schon in der Vergangenheit getan haben. Und dementsprechend fand ich es cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dieser Born to Run Performance, wo wir eigentlich die einzige echte Live, wo er mit seiner E Street Band auf der Bühne ist, da sehen wir ja ihn und ich glaube, da hat Jeremy Allen White gesungen und das war schon beeindruckend. Also Hut ab, das muss ihm einmal erstmal einer nachmachen. Wie gesagt, immer mit dem Balanceakt nicht nachäffen, sondern irgendwie noch so eine eigene Farbe reinbringen. Und das hat er schon, finde ich wirklich krass gemacht. Jetzt kommen also zwei, drei Kritikpunkte meinerseits. Das sind natürlich jetzt absolute Nitpicky-Sachen. Aber ich finde, was Scott Cooper wirklich uns sehr klar machen kann, ist, wie wichtig Nebraska für Bruce Springsteen ist. Wie wichtig dieses Album für ihn ist, persönlich als Verarbeitung von Kindheitstraumata etc. Wo es sich dann so ein bisschen inszenatorisch beißt, finde ich, ist, wenn er dann die technischen Probleme, die es gibt bei der Realisierung dieser Platte, unterlegt mit Musik aus Born in the USA, nämlich mit I'm on Fire, mit so den, sagen wir es ehrlich, die Dinger, die wahrscheinlich bei Bruce Springsteen auf dem Konzert einfach immer gespielt werden müssen und wo er auch selber sagt, ja, die muss ich wohl bringen. Das fand ich bissig so ein bisschen.
Wollte der Film nicht damit unterstreichen, also der hat die ja zur gleichen Zeit dann geschrieben, dass er dann eben gesagt hat, okay, ich habe hier zwar schon Hits und alle von außen sagen auch, es sind Hits, aber ich will keine Hits machen. Das ist das, was alle hören und kennen, aber trotzdem will ich die Sachen machen, die mir gerade wichtig sind, die auch von außen vielleicht eher wie Folk oder wie Singer-Songwriter oder irgendwie Azi-Fazi klingen. Mhm. Aber dadurch, dass sie in der gleichen Ära entstanden sind, mir ist es ja nicht aufgefallen, das hast du mir danach erzählt, dadurch, dass sie aber in der gleichen Ära entstanden sind, könnte ich das für mich verzeihen.
Ja, also es sind auch wirklich kleine Kritikpunkte und ganz milde, es gibt auch mildere Umstände, weil wirklich gibt ja so eine Szene, in der er auf seinem Blog notiert Doppelalbum, Fragezeichen, wo auch du auch wieder so diese innere Zerrissenheit merkst, sodass er natürlich diese Songs auch spielen kann, also dass er immer, finde ich, so zwei Herzen in dieser Künstlerbrust schlummer. Einmal dieser, das ist immer so ein finde ich, inflationär gebrauchter Begriff, aber irgendwie ist Bruce Springsteen schon ein Singer-Songwriter, der dann aber ja auch, finde ich, so einen interessanten Weg im Gegensatz zu zum Beispiel Bob Dylan gegangen ist. Bob Dylan war ja irgendwann derjenige, der von Akustik zu elektrisch ging und von Folk zu Rock'n'Roll. Und bei Springsteen ist es ja fast eher andersrum, dass der sagt, so, ich will jetzt nicht diesen Rock'n'Roller-Stempel haben, sondern ich möchte immer noch kreativ sein. Und mir ist dieses Album Nebraska und diese Verarbeitung von verschiedenen Dingen, die mich inspiriert haben, so wichtig, dass ich jetzt einfach mal einen großen Haufen darauf lege, was die Plattenbosse von mir erwarten, was die Öffentlichkeit von mir erwartet. Das fand ich schon herausragend. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass man so einen interessanten Moment mit I'm on Fire unterlegt. Und natürlich verstehe ich auch, ich saß ja auch im Kinosaal und habe gewippt mit dem Fuß und mitgesungen. Also nicht mitgesungen, sondern mitgeplaybackt habe ich. Ja. Ich habe schon gesagt, was ich finde es so ein bisschen, also ich finde es gut, dass Scott Cooper Bruce Springsteen nicht komplett auf die Couch legt, aber so bei der einen oder anderen Leerstelle habe ich gedacht, dass so die KinogängerInnen so ein bisschen Schwierigkeiten haben werden zu folgen, weil doch dann sehr viel ausgespart wird. So gerade was so, also er schmeißt uns ja, finde ich, so mitten rein in das Geschehen und jetzt erleben wir Bruce Springsteen so in der ersten Hochphase seines nationalen Erfolges. Und ich muss sagen, bei der einen oder anderen Szene nimmt er, finde ich, die Zuschauer so sehr an die Hand. Also es gibt so eine, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, es gibt so eine Szene, in der John Landau, also Jeremy Strong, seiner Frau so erzählt, was wohl in Bruce vorgeht. Und da dachte ich so, lass das doch weg. Also ich traue mir zu, das als Zuschauer selber zu interpretieren, warum das so wichtig ist und warum das diese Bedeutung hat. Und da gibt es manchmal so, und davon gibt es, glaube ich, so zwei, drei Szenen, wo John Landau mit jemandem spricht und man das Gefühl hat, das sind jetzt eher so Erklärbär-Szenen für das Ganze. Weiß ich, ist dir das aufgefallen?
Ja, ich hatte das auch, wie gesagt, als Bruce Springsteen selbst irgendwann mal sagt, sie hatte recht oder so, als er sich so dahinsetzt. Und dann denke ich, ja, okay, das würde doch keiner in echt sagen. Oder vielleicht auch dieser Dialog, das um dem anderen klarzumachen, dass er Hilfe von außen braucht. Ja, okay. Aber das hat für mich so ein bisschen zu diesem, wenn sich der Film zu lang angefühlt hat, reingewirkt und diesen Aspekt negativer gemacht. Aber an sich finde ich es schon okay, weil der John Landau ja für mich eine Rolle war, die so für die ganze Außenwelt stand, die es gut mit Bruce Springsteen meint, die ihm eben den Schubs geben, der für alle steht, die ihm den Schubs geben und zu helfen. Du, vielleicht solltest du es mal, brauchst du noch professionelle Hilfe und nicht nur allein in deinem Zimmer sitzen und es mit Musik versuchen. Also in anderen Filmen fällt mir sowas auch immer extrem negativ auf. Hier ging es irgendwie, ja.
Ja, das ist doch in Ordnung. Schlogger, hast du sonst irgendwas noch auf dem Herzen? Weil ich bin tatsächlich, ich habe jetzt zwei, drei meiner nitpicky Kritikpunkte genannt. Ich bin aber sehr zufrieden aus dem Kino gegangen. Hast du da irgendwas auf der Haben- oder Soll-Seite, was du unbedingt loswerden musst?
Ich guck gerade mal, also du hast kurz das Technische angesprochen. Ich hätte tatsächlich Bock gehabt, dass die mir diese ganze Technik noch mehr erklären. Also sie versuchen ja aus seiner, er nimmt es ja im Zimmer auf einer Kassette und macht so ein Echo drauf und dann will er das unbedingt so auf der Platte haben und dann sagen sie ja, geht nicht, aber irgendwie geht's dann doch. Und dann gehen sie so ein bisschen in die Technik, wie man auch Platten, die Rillen macht, das fand ich total geil zu sehen. Und aber dann wär's wahrscheinlich, hätte ich gern noch mehr, aber dann wäre ich wahrscheinlich am Ende bei einer Sendung mit der Maus gewesen, wie man denn Kassetten und Platten und so überhaupt bespielt. Da war ich, habe ich nur gemerkt, schade, dass ihr dieses Thema nur anreißt. Da hätte ich gerade Bock gehabt, davon noch mehr zu wissen. Aber sonst habe ich auch nichts. Also wir können zum Fazit kommen.
Ja, weil du vorhin auch die Länge angesprochen hast. Ich fand gerade so in der ersten Stunde war wenig Leerlauf. Also in der zweiten merkte ich so, also ich habe dann einmal nach einer Stunde auf die Uhr geguckt und dachte, okay, das ging schnell. Dann ging es aber so im Halb- und dann im Viertelstundentakt weiter. Und da merkte ich schon so, dass sich eine kleine Länge einschlich. Und die hätte man gerade, wie du sagst, also gibst du diesen schönen, also jetzt mal ohne Scheiß, da ist ja, also diese E Street Band ist ja riesig groß, die haben irgendwie Saxophon, die haben Piano, die haben Schlagzeug, die haben einen zweiten Gitarristen, die haben Bass, also es sind so ungefähr 6 bis 9 Personen noch mit in der Band und dass die da alle so bei diesen Aufnahmen, wo Bruce sagt, nee, es klingt, also im Endeffekt, jetzt haben wir es mit Band gehört, was ich mit Nebraska alles geschrieben habe, das klingt eigentlich alles scheiße, dass die so gar nicht auftauchen und so gar nicht mal präsent sind oder mal auch so eine Art von Dissonanzen da sind, denn es gibt ja eine Phase auch in Springsteens Karriere, wo es dann nicht Bruce Springsteen und die E Street Band ist, sondern halt Bruce Springsteen und wo die auch, ich müsste jetzt lügen, 15 Jahre getrennte Wege gehen, vielleicht sogar länger.
Ja,
da ist es so ein bisschen für den Springsteen Ultra, der ich zwar nicht bin, aber der wahrscheinlich auch in den Kinosaal rein oder in die Kinovorstellung reingehen wird, der wird wahrscheinlich sagen,
das ist nicht das Thema vom Film, das merkt man schon. Auch das, schade. Was nicht das Thema ist, aber was auch schade wäre, wir hören ja, wie er Born in the USA aufnimmt und wie dann Schnitt Born in the USA klingt so, wie es heute klingt mit der Band. Und es war auch so, huch, so schnell geht das. Einfach die Band spielt zusammen und alle wissen sofort, was sie machen sollen. Und es klingt jetzt ganz anders, aber eben so, wie es alle geil finden. Dieser Schritt, da habe ich auch gedacht, huch, so schnell geht das doch gar nicht. Da fehlt irgendwas dazwischen. Das ist, aber so ist der Film halt nicht. Der Film war wirklich auf Bruce Springsteen und seine Stille und seine Suche, was weiß ich, und sein Finden fokussieren. Da könnte ich mir auch vorstellen, wie du sagst, dass es manchen Bruce Springsteen-Fan, der mit was anderem rechnet, vor allem vor den Kopf stoßen könnte.
Ja. Soll ich dich jetzt verpetzen, Schlogger, dass du im Rausgehen was gesagt hast zu Born in the USA? Dass du es langweilig findest?
Ja, genau. Ich finde, das Lied, dieses Album kenne ich nicht, aber das Lied selbst finde ich eintönig. Sagt er im Film auch. Sind nur 2 Akkorde. Ich finde, das Lied ist so schnarchlangweilig. Also sorry an alle Born in the USA-Fans vom Song.
Ja, wenn ich da jetzt noch einsteigen darf, kurz.
Das Nein, ist wir müssen nicht, aufhören. Wir sind schon wieder viel zu lang.
Ist nicht nur die Musik, auch was da wieder Springsteen als Geschichtenerzähler im Text macht.
Ja, das kann ich. Ich kenne das Lied nur im Radio gehört 1005 Millionen Mal. So ähnlich wie Summer of 69. Das ist so ein Song, da denkst du einfach, will ich nicht mehr hören.
Also alte weiße Männer, ich bin auf dem Weg dahin, blutet gerade das Herz. Aber du hast sicher recht, auch da ist ja Springsteen irgendwann missverstanden worden. Ich glaube, Reagan hatte das in seiner Kampagne und hat, glaube ich, beim Text, der ja nun sich um Vietnam und die Kritik daran damit befasst, hat, glaube ich, Reagan mindestens mal mit 2 Ohren nicht hingehört, vielleicht auch noch mit einem Auge nicht hingesehen. Blogger, dein Fazit, was sagst du jetzt? Deliver me from nowhere. Wir sind ja jetzt in einer Phase, so Herbst, kalte Jahreszeit, viel Regen. Da sollte man ja, wie ich finde, die Zeit nutzen und öfter ins Kino gehen. Ist jetzt Deliver me from nowhere ein Film, für den du auch Geld ausgeben würdest, um ins Kino zu gehen? Würdest du ihn empfehlen?
Boah, das ist fies. Also es ist, das ist eben die Frage, für Bruce Springsteen-Fans, die alles von ihm sehen, den könnte das interessieren oder eben nerven, weil es eben nur so ein kurzer Teil ist. Alle, die keine Fans sind, vielleicht nervt die das auch, weil es nur um diese, wir haben es ja schon gesagt, ruhig vielleicht auch teilweise dahinplänkelnde Situation in seinem Leben geht. Und es ist tatsächlich, glaube ich, würde ich sagen, das ist kein Film, den man im Kino sehen muss. Ne. Das ist ein Film, draußen regnet es oder es herbstelt oder keine Ahnung, es schneit. Ihr sitzt mit einer Tasse Tee in eurem Bett. Vielleicht geht es euch selber nicht so gut und ihr braucht irgendjemanden, der euch zeigt, okay, anderen geht es auch nicht so gut und wie haben die es denn geschafft und wie fühlt sich's für die an? Was kann man machen? Vielleicht ist es dann eher sowas in die Richtung. Aber das ist kein, den muss man nicht auf der großen Leinwand sehen. Oder denkst du, was sagst du dazu?
Ja, also ich war jetzt erstmal beeindruckt von der handwerklichen Souveränität. Also ich fand den gut inszeniert. Ich fand das Spiel wirklich beeindruckend. Also unisono. Ich muss auch sagen, dass Jeremy Allen White, ich fand den, es ist etwas, was man als Mann komisch finden mag, als hetero gelesener Mann. Ich finde, der hat ja ein krasses Sex-Appeal und das hat auch, finde ich, Bruce Springsteen hier. Also der Bruce Springsteen, den Jeremy Allen White hier so performt. Und das ist ein Schauspielerfilm. Also ich finde schon, dass gerade die Performances den Film nochmal auf eine weitere, größere, höhere Ebene emporheben. Und dementsprechend würde ich den schon im Kino empfehlen. Auch wieder, wir wissen das ja, wir in der Presse sehen meistens eine OV. Auch hier die Empfehlung, um das, finde ich, das volle Oeuvre vom Spiel zu erfassen, sollte man den gerne im Original gucken. Bin gespannt, wie sie das so bei den Textpassagen machen, wenn dann ein Lied quasi angesungen wird, ob man dann das so mit Untertiteln bei dem Schreiben hinterlegt, keine Ahnung. Aber ich würde den schon qua seiner audiovisuellen Fähigkeiten und seines Spiels, würde ich den Springsteen-Fans und solchen, die es werden wollen, einen Kinobesuch empfehlen und bin da positiv gestimmt. Muss ich schon sagen. Hoffentlich seid ihr uns positiv gestimmt, denn wenn ihr das seid, dann macht ihr bei Spotify mal eben so 5 Sterne Deluxe quasi, um mal in Musiksprech zu bleiben. Natürlich wollen wir auch immer bei Apple Podcasts eine schöne Bewertung von euch haben. Wir haben es, finde ich, verdient. Wenn ihr mal mit uns schnacken wollt, wir haben das schon des Öfteren mal gesagt und erlebt, wenn ihr uns in echt seht, sprecht uns mal an. Wir beißen nicht. Schlager sowieso nicht.
Sprich für dich.
Ich gar nicht, genau.
So Zähne, ich kann beißen.
Ja, ich habe auch große Zähne, aber ich habe vor allem Hafenfähne. ansonsten Discord, also dieser Discord-Platz,
Discord,
ja, aus allen Nähten.
Könnt ihr mit uns quatschen, ja, genau.
Ist der Hammer. Also wächst, gedeiht, wirklich schöne, das Ding ist ein Baby, was uns super gut gefällt. Da werden unsere Gewinnspiele gepostet und ansonsten, ich bin fertig. Wir haben alles platziert. Die Schlogger hört ihr allen alle paar Wochen, nämlich im Abend 13 bei Schlogger mit Schlogger. Mich hört ihr immer seltener. Und warum? Weil ihr es verdient habt? Nee, wie sagt man das denn? Keine Ahnung.
Nee, weil der Timo, der hat andere wichtige, der kümmert sich um seine wichtigen Schüler, um seine wichtigen Kinder. Der verbessert die Welt, während wir hier über Filme reden.
Schön wär's. Aber es ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ansonsten, ja. Macht's gut, schaut Filme, schaut Serien und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und Schlogger hat das letzte Wort.
Born in Germany, I was born. Okay, jetzt muss ich aufhören, bevor die GEMA uns bestraft. Tschüss.
10 Sekunden gehen immer.